Der Podcast.
Folge 133, Kickeliki.
Hallihallo und herzlich willkommen, ein gesundes neues Jahr jetzt auch von offizieller Seite, mehr oder weniger live, hier zur ersten regulären Folge von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern im Jahr 2025, Folge 133 und seit 133 Folgen dabei, Tilman Lucke. Grüß dich, Tilman.
Guten Morgen, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus Magdeburg.
Genau, du bist ja aus Berlin. Genau, Magdeburg ist das Thema. Ihr habt jetzt bestimmt unsere Jahresrückblicksfolgen gehört und das war natürlich immer total klasse, wenn man Jahresrückblicksfolgen aufnimmt, wenn das Jahr noch nicht ganz zu Ende ist. Und es könnt ihr ja wirklich nicht damit rechnen, dass tatsächlich am 21.12.2024 ein Vollidiot über den Weihnachtsmarkt in Magdeburg gerammelt ist. Und
das wäre ja nicht schlimm gewesen, weil da niemand mehr da war. Du meinst den 20.12., da waren ja so viele.
Ja. Wäre auch am 21. nicht schön gewesen, weil da waren ganz viele da tatsächlich,
ach so, ja,
die verwirrt und geschockt über den Weihnachtsmarkt gerammelt sind. Also es war echt, es war tatsächlich um 19.04 Uhr oder so und um 19.08 Uhr kriegten wir, also wir waren im Prinzip kurz davor eine Vorstellung, also wir waren kurz vor der Vorstellung, so, und um 19.08 Uhr rief uns Heiko an. Der ja normalerweise auf dem Weihnachtsmarkt bis 18 Uhr immer den Weihnachtsmann gibt. Also er sitzt zwischen 14 und 18 Uhr in so einem kleinen Kabuff in so einem Weihnachtsmannhäuschen und lässt sich immer von Großeltern anschreien, die ein Foto mit dem Weihnachtsmann wollen, und die Kinder wollen das aber nicht, weil sie so eine Angst haben. Ja, kannst du dir Heiko mit Bart vorstellen? So. Und der wurde voller Panik angerufen von Freunden: Bist du noch auf dem Weihnachtsmarkt? Und Heiko: Wieso? Naja, hier ist gerade ein Auto über den Weihnachtsmarkt gefahren. Also ganz klassisch wie Berlin, Breitscheidplatz. Das war ja ein Tag später. Tag später, und sechs Jahre, also das war fast genau der Jahrestag vom Anschlag vom Breitscheidplatz. Und dann ging natürlich die Panik los. Wir haben die Vorstellung abgesagt und haben dann bis Weihnachten nicht mehr gespielt, was total krass war, weil uns dadurch drei respektive, wenn man unsere offene Bühne mitrechnet, vier Vorstellungen weggefallen sind, was okay ist, alles gut. Das war aber echt Schock. Also, weil sowas ist ja immer, also sagen wir mal so, wir leben jetzt beide in Städten, wo jemand über den Weihnachtsmarkt gekarrelt ist.
Ja.
Und damit haben wir mehr oder weniger ein Einstellungsmerkmal. Das ist jetzt nicht besonders rühmlich, aber ja. Und das Krasse ist, wenn man es jetzt auswertet.
Das stimmt, wir können jetzt Partnerstadt werden.
Ja.
Und Solingen und Mannheim sind dann die Messerstädte sozusagen.
Genau, genau. Was ja mit Solingen und Messerattentat. Es ist so satirisch schwierig und es ist, glaube ich, auch noch ein bisschen früh, da wirklich Scherze drüber zu machen. Aber es geht mir ja vor allem um die Reaktion dieser Leute. Also Punkt 1, stellte sich ja dann raus, es war kein Islamist. Es war zwar ein Moslem. Aber einer, der auf die AfD steht, weil er der Meinung war, hier kommen zu viele Moslems nach rein. Weil die ganzen Moslems, der hat ja irgendwie, war ja auch in der Flüchtlingshilfe aktiv, hat vor allem Frauen er ist ja, was sagt man, Saudi, ne?
Ja.
Saudi-Araber?
Ja.
Naja.
Es gab mal in den 20er Jahren einen Schlager, der hieß die Saudi-Arabische Tante.
Genau.
Und aber man, noch darf man Saudi sagen. Ich weiß nicht, ob das. Ja, es ist natürlich
Saudi
Unsinn,
heißt ja,
weil Saudi ist ja einfach nur die Familie Saud.
Genau.
Saud. Und also das ist wie wenn man die Deutschen jetzt die Scholzis nennen würde oder die Adenauers oder so.
Na, die Scholzdeutschen.
Ja, stimmt.
Egal. So, und auf jeden Fall ist es wohl, also ich persönlich glaube, das ist natürlich alles noch nicht ganz raus und das sind alles Mutmaßungen, der wollte einfach Wahlkampfhilfe für die AfD machen. Und die AfD ist natürlich am nächsten Tag gleich aufmarschiert in Magdeburg auf dem Domplatz, 3500 Leute, was extrem eklig war, weil die AfD die einzige Partei war, die das zu Wahlkampfzwecken ausgenutzt hat. Habe ich heute erst wieder in der Volksschule, das stimmt ja gar nicht, da ist nicht einmal das Wort Wahlkampf auf dem Domplatz gefallen. Genau. Das hat nichts mit dem Wahlkampf zu tun, gar nichts.
Und aber wie kann man denn so blöd sein und, also deine Volksstimme druckt ja wirklich auch immer die schlimmsten Leserbriefe ab, wie kann man denn so blöd sein und dann auch noch diese Dreistigkeit, also so dreist sein und zu behaupten, nee, das war gar nicht so, weil der einzige Beweis dafür ist, dass da nicht das Wort Wahlkampf fiel.
Ach. Ja, komm. Entschuldige bitte, wer da auf dem Domplatz rum, also das waren 3.500 Menschen laut Polizeizählung, weiß nicht genau wie viel, ich war da, ja logischerweise auch nicht, wer da hingeht, ist wirklich dumm. Also Entschuldigung, ich meine, gleichzeitig, da war ich auch, ich gehe ja selten so auf politische Demonstrationen, weil ich bin ja ein furchtbar unpolitischer Mensch, aber gleichzeitig war eine große Lichterkette um den alten Markt. Da sind Menschen Also zu dieser AfD-Demo sind Menschen aus mindestens aus ganz Sachsen-Anhalt, wenn nicht sogar deutschlandweit gekommen, während in dieser Lichterkette, wo ich dann auch mit drin stand mit meiner Familie, wirklich fast nur Magdeburger waren. Ich bin ja in dem Sinne kein Magdeburger, weil ich ja ein bisschen außerhalb wohne, aber trotzdem. Und das waren wohl, man weiß nicht genau, wie viel es waren, weil so eine Lichterkette, also die ging wirklich einmal rund um das innenstädtische sozusagen, mhm. Also die Kern sozusagen der Stadt Magdeburg. Und sowas ist ja immer schwer zu zählen, aber im Zuge dessen ist das sogenannte große Weihnachtssingen am 23.12. bei uns im Fußballstadion abgesagt worden. Und da hatten die immer so Kerzen, die hat IKEA gesponsert. Und das waren irgendwie 6000 Kerzen. Und die wurden ausgeteilt. Mhm. Und die waren alle.
Ja.
Also kann man davon ausgehen, dass es mindestens 6000 Leute waren?
Ja.
Weil ich habe keinen gesehen, der 2 Kerzen genommen hat. Warum auch?
Ja, und die Polizei wird ja auch so Schätzmethoden haben, wenn eine Menschenkette so und so lang ist und dann gibt es die Mathematik, Pi mal Durchmesser im Quadrat und so weiter. Nee, das ist die Fläche.
So, und ich habe, also wenn ich
Radius im Quadrat, Entschuldigung, jetzt habe ich was Falsches gesagt.
Ist auch nie überhaupt nicht schlimm, Timmann. Und wenn ich bloß dieses Objekt, diesen Bereich, wo ich stand, würde ich sagen, 3/4 hatten diese IKEA-Kerzen und 1/4 hat selber irgendwas mitgebracht. Mhm. Und wenn man das sozusagen hochrechnet, kann man davon ausgehen, dass irgendwas zwischen 8.000 und 10.000 Menschen bei dieser Lichterkette sozusagen waren. Das ist ein Zeichen, aber es ist trotzdem halt entsetzlich empörend, dass AfD, also war am übernächsten Tag, genau, weil am nächsten Tag, also am 21. war eine angemeldete Mahnwache von Rechtsradikalen auf dem Hasselbachplatz. Und das fand überhaupt nicht statt. Das waren aber, weil meine Schwägerin ist, ich würde sie jetzt nicht als linksradikal bezeichnen, aber doch, war da, um dagegen irgendwie zu sein. Sie sagt, die war die Einzige, aber da waren auch ungefähr 1000 Nazis. Das Problem war, das waren nicht einfach nur Nazis, sondern das war die absolute Mega-Elite der Nationalsozialisten in Deutschland. Also sie ist aus Halle gekommen und da waren im Zug die sogenannte Jenaer Block oder wie man das nennt, also wirklich so die Oberstramm-Arm nach oben Schmeißer. Und die haben sich da auf dem Hasselbachplatz getroffen in Magdeburg und gleichzeitig war im Dom die große Schweigeminute oder da war eine stille Andacht im Dom und waren ja auch einige da, da ich nicht, aber waren einige da, die ich kannte und die sagten, das war total krass. Du sitzt da im Dom, machst eine Schweigeminute, Andenken an die Opfer und hörst, wie die Nazis auf dem Hasselbachplatz, das sind so Luftlinie 100 Meter, würde ich sagen, wie die Nazis auf dem Hasselbachplatz rumgrölen. Das war echt krass. So, und da bin ich mit meiner Schwägerin in eine sehr interessante Diskussion eingestiegen. Und zwar, die Presse hat im Prinzip nicht drüber berichtet. War das gut oder war das schlecht?
Naja, also grundsätzlich, wenn man sagt, eine Demo oder eine Kundgebung, ab wann ist die berichtenswert? Es gibt Demos, die unglaublich klein sind und trotzdem berichtet werden. Und dann gibt es in Berlin am Brandenburger Tor gibt's jeden Tag 5 Demos, wo jeweils einer teilnimmt. Der hält ein Schild hoch und das kommt dann leider nie in den. Also, das ist dann wirklich nicht so.
Naja, aber ich hab dann zu meiner Schwägerin gesagt: Naja, pass auf, man muss doch denen nicht auch noch Öffentlichkeit geben, den Vollidioten.
Ja, und das objektive Kriterium wäre halt, wer nicht wer demonstriert, sondern wie viele. Und da kann man schon sagen, wenn das eben nicht diese 8000 sind, die Mahnwache gemacht, die diese Lichterkette gemacht haben, dann nicht. Und ja, dafür gibt es jetzt keine Maßstäbe, weil es gibt ja Demos, die sehr, sehr groß sind. Vor ungefähr einem Jahr gab es Demos mit bis zu, mehreren Hunderttausend und zwar in ganz Deutschland insgesamt auch mehrere Millionen. Natürlich, das ist ja groß und ja, also ich würde jetzt den Nachrichten, den Medien keine Vorgaben machen, wie viele, aber du hast schon recht, es gibt wichtigere Ereignisse dann an so einem Tag nach so einem Terroranschlag.
Ja, und jetzt ist natürlich auch die große Aufarbeitungskiste da. Ich kenne ja den Chef zum Beispiel von der Weihnachtsmarkt GmbH, kenne ich ganz gut. Also ganz gut, wir kennen uns. Paul-Gerhard Stieger. Der ist natürlich nur, auf den wird natürlich nur rumgedroschen, wie so ein, dann Ordnungsbürgermeister der Stadt Magdeburg, Ronny Krug, der ist erst seit einem Jahr im Amt oder so, auf den wird nur rumgedroschen, wie bekloppt. Das Problem war folgendes, wir haben ja diese Poller um den Weihnachtsmarkt, diese Betonpoller, die ja über alle Weihnachtsmärkte sind, in grün-rot, wegen Magdeburg, so. Und dann gibt es diese Zuwegung wegen Lieferketten und Fluchtwegen. So, und die sollen eigentlich mit dem Polizeiauto gesichert werden.
Ja.
Das war aber nicht, und da war 6 Meter Platz, und der musste das, also der hatte sich irgendwie 2 Wochen im Maritim vorher schon einquartiert, hatte das ausgekundschaftet und wusste, da kommt er rein. Und ich weiß jetzt nicht wer, aber diese ganze Diskussion ist völlig obsolet, weil wer rein will, kommt rein. Du kannst dich vor sowas nicht schützen. Wenn du Angst vor sowas hast, geh nicht auf den Weihnachtsmarkt. Punkt.
Ja, und genauso gut auf alle anderen Veranstaltungen, wo,
genau,
wo Leute sind. Das müssen ja nicht mal viele Leute sein. Manche Anschläge ereignen sich, wenn ganz normaler Fußgängerzonenbetrieb ist oder was. Also du hast schon recht, also da gibt es keine Versicherung, und das darf man eben ja auch, das wird ja auch immer wieder gesagt, so darf eine Gesellschaft ja auch nicht denken. Und ich kann mich erinnern an Zeiten, die viel schlimmer waren in Bezug auf Islamismus. Islamistischer Anschlag?
Nein, Tilma, es war nie schlimmer als jetzt. Du musst mehr Leserbriefe lesen. Es war nie schlimmer als jetzt.
Genau.
Es reicht.
Und das waren ja auch alle Islamisten. Das ist ja eben, das ist ja das, genau, die Ausnahme gegenüber zum Beispiel Solingen oder gegenüber auch 2018 in Chemnitz, wo diese Messersticherei war, und dann gab es ja, also das waren ja alles, Moslems oder Islamisten. Und jetzt halt keiner, sondern das Gegenteil, und zwar ein Radikalisierter, der ja anscheinend sehr, sehr bekannt war, sehr auffällig war. Alle Einschlägigen, also der hatte öfter Gespräche mit Journalisten, dann hat er sich bei einschlägigen Flüchtlingshilfeorganisationen anscheinend unbeliebt gemacht, bei dem Zentralrat der Ex-Muslime, die wollten nichts mehr mit dem zu tun haben, und der war extrem bekannt für seine fanatische Art, und dass man den dann trotzdem, also der wahre Skandal von diesem Anschlag war ja, dass es gab ja jemanden, die hat sich ja an die Polizei gewandt in Magdeburg. Nun sprach da niemand Englisch. Wenden Sie sich bitte an, und dann wie bei Asterix das Haus, das Verrückte macht, dann musste, gehen Sie bitte zum Verfassungsschutz oder gehen Sie zunächst zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und sagen Sie denen, dass da einer schlimm ist. Ja, was wird es bringen? Also, und gescheitert ist es ursprünglich, also weil die Polizei ist ja zuständig für solche Verdachtsmeldungen und für Gefährderansprachen, und da scheitert es wirklich am Englisch. Und dann geht's nicht, dann heißt es nicht, wer hier auf der Polizeiwache, hier sitzen vielleicht 5 Leute, wer kann Englisch, komm mal ans Telefon, sondern machen Sie die Leitung frei. Und das ist natürlich ein Skandal, weil das diese Beamtenmentalität ist, in der es ja in diesem Podcast schon mehrfach, um dies ja mehrfach schon ging meinerseits, weil es einfach, das ist Deutschland, ja?
Naja, es ist nicht nur Deutschland. Das ist halt, wenn du vom Staat bezahlt wirst, sinkt deine Motivation bei vielen,
ja,
nicht bei allen.
Ja, und wenn es heißt, hier ist eine Gefahr, aber ich sage es Ihnen auf Englisch, weil ich nicht genug gut Deutsch kann, ja, dann ist das alles schon beendet.
Na, muss man aber einfach auch mal die Gefahrenmelder, die müssen hier erstmal Deutsch können, bevor die hier Gefahren melden dürfen.
Besuchen Kurs, und dann in 3 Jahren kannst du uns
Gefahren
genau
melden.
Und dann zwar grammatikalisch richtig, ganzen
genau.
Satz.
Naja, das war doch Magdeburg, wer war das, Böhmermann? Ja, ich glaube Böhmermann war das, der mal in allen Bundesländern sozusagen Internetkriminalität, also hier Hetze im Internet meldete bei der Polizei, ne? Oder so ein Versuch, den Böhmermann. War ja Magdeburg auch grandios. Also wir lagen ja wirklich, also wir waren ja ein Fanal des schlechten Beispiels. Das muss man einfach wirklich sagen. Das liegt einfach daran, dass wir Magdeburg keine Englischlehrer haben.
Ja, und das sind halt alles so Themen, also jetzt, wenn ich jetzt die AfD wählen würde, das allerletzte, was dann verbessert werden würde, wäre ja der Englischunterricht. Also, ja,
natürlich, natürlich.
Ich will ja nicht, dass zum Beispiel Tino Chrupalla mir Englisch beibringt, also wenn er schon den großen englischen Dichter Shakespeare oder so, wenn er nicht mal Heinrich Heine kennt.
Hast du übrigens gesehen, dass die Umfragen, weil das war ja dann auch die größte Angst, die Umfragen, also es ist ein bisschen hochgegangen für die AfD, nochmal um 1%, aber irgendein Meinungsforscher hat jetzt auch gesagt, dass das Wählerpotenzial der AfD scheint ausgereizt zu sein.
Ja.
Also sie sind jetzt, weiß ich nicht, also die letzte Umfrage, die ich jetzt gesehen habe, war Insa, die sind ja sowieso immer eher so ein bisschen eher in positivieren die extremen Parteien, um das jetzt mal vorsichtig zu formulieren. Ja. Ja. Und da ist die AfD jetzt irgendwie auf 21,5 oder auf 20,5% geklettert oder so. Aber so im Großen und Ganzen hat sich am Wahlergebnis nicht viel geändert. Also an Umfragen. Also die Umfragen scheinen dieses Ereignis nicht wirklich zu beeinflussen. Die einzige Gefahr, die ich jetzt sehe, dass jetzt Migration auf einmal wieder Thema Nummer 1 im Wahlkampf ist, was ich schade finden würde, weil wir ja, andere Probleme haben.
Und da kann man auch wieder, naja, was heißt andere Probleme? Also es ist schon ein sehr großes und da kann man aber auch wieder zitieren, eine Meldung von vor ein paar Tagen, bei Tagesschau.de war ganz groß die Schlagzeile, Pro-Asyl sieht bei der Union eine Radikalisierung. Und das ist halt wieder so, wenn es nach Pro-Asyl geht, sind alle rechtsextrem.
Natürlich.
Ja? Und das ist eigentlich auch wieder schade, weil Pro-Asyl, finde ich, der Name sagt es ja schon, sie sind ja für Leute, die Asyl suchen.
Genau.
Und sie müssen jetzt nicht unbedingt für Leute sein, die hier Terror verüben wollen oder die zum Beispiel kriminell sein wollen oder die, ja, was ist Asyl, ja, die vielleicht einfach aus anderen Gründen kommen. Das ist wie wenn wir sagen, wir gründen jetzt eine Kabarettgewerkschaft, sind für Kabarettisten und dann nennt sich irgendeiner Kabarettist, der eigentlich zu scheiße ist und davon, du und ich kennen sicher mehrere Dutzend, die wir nicht als Kabarettist bezeichnen würden. Und die sagen jetzt, ihr müsst für uns auch kämpfen. Ja, so ist es. Dann entwertet man ja das eigene. Also das eigene Anliegen wird ja entwertet, wenn man sagt, wir sind ja eigentlich für alle, die sich so nennen. Ja? Und natürlich würde man jetzt sagen, die man halt Wirtschaftsflüchtlinge nennt, die würden ja von Pro-Asyl auch als Asylanten, als Asylbewerber eingestuft werden, was sie ja rein rechtlich gar nicht sind, wenn sie dann abgelehnt sind. Naja, also das ist, glaube ich, alles. Also man muss irgendwie lernen, dass man diese Debatte demokratisch führt. Das muss man doch aus diesen AfD-Umfragen und AfD-Wahlergebnissen lernen, dass die demokratischen Parteien auch ein Recht auf eine Migrationsdebatte haben, die zivilisiert abläuft. Und
genau.
Aus meiner Sicht, also es gibt natürlich, also Markus Söder kann ja gar nichts zivilisiert machen, aber zum Beispiel von Merz und anderen habe ich jetzt in den letzten Wochen nichts Radikalisiertes. Also ich bin jetzt nicht der Meinung, das wäre alles so so schlimm, sondern da werden Probleme benannt und die muss man halt irgendwie auch lösen, statt dass man sagt, nee, es ist doch alles gut. Und das ist eben das, was halt dann, also hier in Deutschland läuft eine Menge schlecht und vieles hängt eben mit der Bürokratie zusammen, Stichwort eben der Telefonanruf bei der Polizei oder halt ja das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge insgesamt. Das ist ja einfach insgesamt seit Jahrzehnten überfordert. Und es könnte sogar sein, dass man genau die Anzahl Flüchtlinge pro Jahr, die zurzeit kommen, ja, dieses Jahr waren es ja weniger, aber die letzten Jahre halt, dass man die sogar verkraften würde, wenn der Staat so funktionieren würde, wie er in einer idealen Welt funktioniert. Aber das tut er nicht und das wird er zumindest nicht dann, wenn die Schlagzahl so hoch ist. Also da traue ich. Oder da würde ich mir halt wünschen, dass die demokratischen Parteien eine Migrationsdebatte führen, die sachlich ist. Und da ist es auch wiederum nicht sachlich, wenn man von der Linkspartei aus dann sagt, dieser Vorsitzende Jan van Aken ist ja ein Freund starker Worte und der sagte ja, Leute, die jetzt über die Rückkehr von Syrern reden, das sind verkommene Drecksäcke. Also muss man jetzt auch nicht unbedingt dieser Wortwahl zustimmen.
Muss man nicht mögen, so. Apropos nicht mögen müssen, reden wir mal über, wir haben ja am 20. Januar passiert glaube ich wirklich was Schlimmes, da wird nämlich Donald Trump offiziell Präsident der Vereinigten Staaten, er ist es ja jetzt schon, irgendwie nur ohne Stab, also ohne Leute, die vom Staat bezahlt werden, zumindest noch nicht. Und ich glaube das erste, was er machen wird, er wird einen Eroberungsfeldzug, also er wird erst in Panama anfangen, das geht ja schnell,
genau. Ja.
Und dann über Grönland nach Kanada einmarschieren.
Ja, ich weiß nicht, haben die in Deutschland auch noch irgendwelche Interessen, was weiß ich, die alle McDonalds-Filialen werden dann besetzt oder was?
Naja, was ich nicht ganz verstehe, Punkt 1, was soll das? Ich meine, gut, kleine geisteskranke Mandarine, der hat ja, egal was der macht, der hat ja Interessen. Warum will der Kanada und Grönland haben? Also Panama kann ich ja gar noch irgendwie verstehen, aber ich glaube, das ist auch nur ein Erpressungsversuch, die Gebühren ein bisschen runterzukriegen.
Ja,
aber was sind, will der mit
das
Kanada?
Sind drei ganz verschiedene Dinge, die halt, also bei Kanada kann man es ja überhaupt nicht verstehen, weil die waren ja nie Teil oder also sozusagen des ja, Kanada war ja Teil des britischen Empires bis 1867 und damit lagen die ja auch miteinander sogar im Krieg. Aber ansonsten, ja, Grönland, da haben sie diese Militärbasis und da wohnen ja nur ein paar, weiß nicht, 30.000 Leute oder so ungefähr. Und diese Basis ist eben im, in der Arktis das wichtigste militärische Standort. Und ja, und der Panama-Kanal, wie du gesagt hast, wegen der Durchfahrt, und der gehörte ja bis 1999 auch den USA. Also das war auch unter dem jüngst verstorbenen oder ältest verstorbenen, müsste man sagen, Jimmy Carter, der hat es eingefädelt, dass das an Panama gegeben wird. Panama hat eine ganz schwierige Geschichte oder ganz seltsame Geschichte, weil normal diese Staaten da in der Gegend, Süd- und Mittelamerika, wurden ja im 19. Jahrhundert unabhängig und Panama erst 1903 unter Obhut der Amerikaner mit lauter Putschen und so weiter, und die haben sich da diesen, den damals noch nicht existierenden Panama-Kanal unter den Nagel gerissen und 1914 dann zu Ende gebaut. Und ja, da scheint jetzt irgendwie noch ein Besitzanspruch herauszuwachsen. Aber das Absurdeste an allem ist ja, oder fühle mich gerade ganz unangenehm an die Zeit vor 8 Jahren oder vor 4 bis 8 Jahren erinnert, dass irgendein Blödsinn, also wenn, weißt du, als ob jetzt den ganzen Tag 1. April ist. Trump fordert dies und das, okay, kann man ja so hinnehmen, aber das kommt dann in den Medien, das wird dann ernsthaft kommentiert, vom Scholz sogar, dass Grönland sozusagen dänisch bleiben soll. Das muss doch unser Kanzler, das kann vielleicht allerhöchstens der dänische Regierungschef oder der grönländische kommentieren. Aber man macht diesen Blödsinn ja groß. Oder meinst du, es ist kein Blödsinn?
Na, das weiß ich halt nicht. Also, wie gesagt, Bielendorf redet ja immer von der geisteskranken Mandarine, was ich sehr schön finde. Du weißt nicht, was der macht. Also, Punkt 1, wenn er jetzt eine Armee aufstellen würde, um Grönland zu erobern, ich glaube schon, dass die Armee sagen würde, nee, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie hörig die dann dem jeweiligen Präsidenten sind. Ich kann es dir nicht sagen. Aber es wird natürlich auf Wirtschaftsaktionen hinauslaufen oder er wird Grönland, also Dänemark, er will es ja abkaufen. So wie Alaska damals den Russen.
Ja.
Ich weiß nicht, was das soll.
Zum selben Preis, wie die damals die Russen übers Ohr gehauen wurden.
Genau.
Na, und das Absurde ist, Dänemark will ja Grönland auch nicht besitzen, beziehungsweise Grönland hat sehr starke Autonomierechte, ist de facto unabhängig, denn 1985 ist es ja zum Beispiel aus der Europäischen Gemeinschaft ausgetreten, obwohl es ja zu Dänemark gehört. Aber es gibt Gebiete, die zu einem bestimmten EU-Land gehören, aber nicht zur EU. Und das war eigentlich genau der erste EU-Austritt, also vor dem Brexit. Und die wollen auch selber...
Der Grönexit?
Ja, so. Und das hat keine Sau interessiert. Und die, weiß nicht, ob sie sich heute anders entscheiden würden, zur EU zu gehören, ist ja doch ganz, ganz schön, wenn man zum Beispiel die Bevölkerung in Réunion oder irgendwo auf irgendwelchen französischen Besitzungen, Neukaledonien oder so, fragen würde. Die sagen auch immer, ja, wir wollen schon immer weiter, also wir sind Franzosen. Und bei den Grönländern ist es so, die streben ja auch ein Unabhängigkeitsreferendum an. Weiß ich nicht, wäre es vielleicht in der jetzigen Situation für die nächsten 4 Jahre sogar noch besser, doch noch zu Dänemark, also bei Dänemark zu bleiben.
So, genau, und da, um diese ganze Trump-Geschichte so jetzt auch mit Elon Musk und das ist mir alles, es geht jetzt um Folgendes, da passiert ganz viel schlimme Sachen. Die Frage ist für mich jetzt folgende, müssen wir jetzt einfach nur 4 Jahre warten? Augen zu und durch? Oder schafft es der Vollhonk, tatsächlich die Verfassung so zu ändern, dass er eine dritte Amtszeit kriegt?
Nee, das wird er nicht schaffen. Die Verfassung wird nicht geändert werden, weil die braucht ja diese Hürden, die unerreichbar sind für so einen Blödsinn. Also gut, es gab auch schon Blödsinn, der in der amerikanischen Verfassung stand vor 100 Jahren, das Alkoholverbot zum Beispiel, aber selbst das war so schlimm, dass man dann nach 13 Jahren sogar auch, oder nach 14 Jahren, die Rücknahme auch wieder in die Verfassung schrieb. Es müssen ja drei Viertel aller Staaten zustimmen einer Änderung oder einem Verfassungszusatz. Das sind 37. Und also da gibt es je nachdem, ob der Kongress eine Frist setzt oder nicht, aber diese 37, das wird nie passieren, bei Unsinn. Klar kann man sinnvollere Sachen anstoßen, aber auch das ist ja seit über 30 Jahren nicht mehr passiert, ja. Deswegen, also die Verfassung selber wird nicht geändert. Was noch schlimmer ist, weil dann könnte Donald Trump sagen, ja, also meine erste Amtszeit zählt ja nicht, weil die unterbrochen wurde vom Joe Biden oder was auch immer.
Und ja gut, der kann ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Also solange die gesetzlichen Institutionen in den Staaten das einfach nicht akzeptieren.
Ja, aber also, der Supreme Court könnte dann diese Meinung dann plötzlich, also wie du sagst, oder wie wir jetzt beim Grönland erfahren haben, man muss diesen Unsinn sagen und dann kommt das vor Gericht im Supreme Court und die sagen, ach stimmt, das ist ja der Typ, der uns ins Amt gebracht hat. Natürlich ist das richtig, was er sagt. Natürlich zählt die erste Amtszeit nicht. Und dann kriegt er noch eine zweite oder beziehungsweise darf nochmal antreten. Und dann werden der Wahlkampf ist ja, und das haben wir ja die letzten drei Wahlkämpfe auch gemerkt, der ist ja verzerrt zu seinen Gunsten. Der kann alles behaupten, die Gegenseite muss ehrlicher mit ihren Fakten umgehen und, und muss mehr Rücksicht nehmen und so weiter. Also das ist schon alles sehr bedenklich, dass die Demokratie nicht formal, aber schon in ihrem Zustand schon deutlich ausgehöhlt werden kann durch solche Leute.
Naja gut, ich meine, biologisch spielt das ja auch eine Rolle und ich sehe ja keinen, also selbst, also die, die so bekloppt sind wie er, haben halt nicht das Format, die das Format haben, sind nicht so bekloppt. Also es gibt ja sehr viele kontrafaktische Theorien, das ist ja immer ein bisschen schwierig, dass wenn es Hitler nicht gegeben hätte, wäre der Nationalsozialismus in der Form einfach so nicht passiert, weil es gab zwar andere Leute, aber die hatten immer irgendwas nicht, was Hitler hatte. Also Hitler hat ja sozusagen alles Negative oder Positive, je nachdem von welcher Warte man aus guckt, auf sich vereint. Goebbels zum Beispiel hatte nicht der hatte zwar ein ähnliches rhetorisches Talent, aber der hatte nicht diese Wirkung, weil das einfach ein Idiot war. Oder,
ja, oder auch sozusagen diese, letztlich muss man ja auch eine Partei führen können und auch Leute gegeneinander ausspielen können. Also das ist ja eben auch so, wenn man oben ist, muss man immer dafür sorgen, dass unten in der zweiten Reihe immer alle mit dem, der neben ihnen steht, unzufrieden sind und den rauskicken wollen und nicht einen selber. Also dieses Aufrechterhalten der Pyramide, und das hat er bis ganz kurz wenige Tage vor seinem Tod, bis er dann irgendwie noch gemerkt hat, oh, Himmler und Göring wollen mich jetzt doch stürzen und die schmeiße ich jetzt raus. Aber bis dahin war er ja nie in Frage. Selbst als klar war, der hat Parkinson, der kriegt nichts mehr mit, der ist da eingebuddelt in der Wolfschanze. Und in der Hinsicht ist er ja tatsächlich eine Ausnahmefigur, weil er ja auch selbst nicht für einen Nachfolge gesorgt hat. Das heißt, wenn er gestorben wäre vorher und der Krieg vielleicht noch nicht entschieden worden wäre, dann wäre nicht klar gewesen, wer nachfolgt. Das war bei den anderen großen Diktaturen war zumindest klar, wie der Weg zu einem Nachfolger ist.
Moment, bei Stalin auch nicht.
Bei Stalin auch nicht, aber da waren zumindest die Institutionen so stark, nämlich die Partei oder das Politbüro oder was auch immer, dass nach ein paar Monaten sich das dann schon geregelt hat. Aber du hast recht, bei Stalins Tod hat es wirklich auch lang gedauert, bis dann auch...
Also es gibt diesen herrlichen Film The Death of Stalin. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja, also den kann ich jedem, der sich dafür interessiert, kann ich nur empfehlen. Natürlich alles tierisch übertrieben, aber trotzdem geil. Also das ist wirklich ein Film, wo ich A, sehr viel lachen musste und B, es ist wirklich, also es war wirklich so. Der Generalsekretär liegt in seiner eigenen Pisse.
Naja, und dann gab es ja eben, also Malenkov war zunächst der starke Mann und Beria, der Geheimdienstchef, der wollte auch noch mitspielen und der wurde ja dann verhaftet und hingerichtet. Der war sozusagen letztlich das Bauernopfer, also der wurde ja sogar hingerichtet. Und da gab es dann, also die Insulaner, die Kabarettgruppe Insulaner hat ein schönes Lied, das hieß russische Geschichte ist sehr schwer, und es handelte davon, dass man immer die Geschichtsschreibung natürlich mit jedem Präsidenten oder Staatsoberhaupt oder Parteichef immer änderte, und dann gab es einen schönen Reim, bla bla bla, dann kam Beria und dann war er Kopf kürzer als bisheria Beria.
Sehr schön.
um den war es ja wirklich auch nicht schade. Naja, also wir sind aber tatsächlich sehr weit abgeschweift. Wir sind
genau,
von Donald jetzt Trump über Hitler Trump bis Stalin gekommen.
Genau, naja, es geht ja alles in die gleiche Richtung. Wobei ich jetzt Trump, obwohl, ich glaube, ich würde ihm sogar Massenmord zutrauen. Also das, aber das muss man jetzt sehen. Also das Problem ist ja, er ist jetzt 78, wird 79 so. Das heißt, er ist dann sozusagen 2028 bei seiner, wo er eigentlich nicht mehr antreten kann, 83, das geht ja noch.
Ja, und wäre dann oder ist am Ende der jetzt anfangenden Amtszeit der älteste Präsident aller Zeiten. Er ist älter als Joe Biden vor 4 Jahren war. Das muss man auch immer wieder dazu sagen.
Genau. Und die Frage ist, ob er es irgendwie schafft, noch eine dritte Amtszeit zu kriegen. Mhm. Weil ich glaube, darauf wird sein Hauptaugenmerk liegen.
Ja, wobei ich glaube jetzt erstmal nicht, weil jetzt geht es schon darum, da erstmal seine Justizschwierigkeiten raus, also den Kopf aus der Schlinge zu kriegen. Für heute, das wissen wir jetzt noch nicht, ist ja diese Urteilsverkündung geplant. In den USA gibt es ja die Besonderheit, dass man jemanden verurteilt, der ist jetzt schuldig und dann ist er viele Monate lang einfach nur schuldig und weiß gar nicht, wie es weitergeht. Und dann kommt irgendwie das Strafmaß, das ist ja bei uns anders. Es wird wahrscheinlich überhaupt keine Bedeutung haben, weil er ja in 10 Tagen dann ja auch immun ist, zumindest für die, also diese Strafe, weder wenn es Geld ist, noch eine Bewährung, noch eine Haft, müsste er antreten, sodass es eigentlich egal ist, aber er will es ja trotzdem nicht, er will es ja trotzdem verhindern und vielleicht marschiert er da auch ein im Gerichtssaal, aber ich glaube, jetzt ist erstmal die Zeit, diese sozusagen die Belohnung auszuschütten an seine ganzen Leute, die ihn im Wahlkampf unterstützt haben, an Elon Musk. Wobei, da könnte man eigentlich auch drauf wetten, wie lange es dauert, bis der rausgeschmissen oder bis sie sich zerkrachen. Ja,
weil ja, das auf
nun,
jeden Fall.
Der ist nun wesentlich mächtiger als die ganzen anderen Speichellecker, die er da vor 4 Jahren hatte. Und das erste Jahr war ja das mit den meisten Rücktritten. Die gingen ja alle wieder nach ein paar Wochen, genau, oder bis er mal sein Kabinett zusammenkriegte, obwohl er die Mehrheit im Kongress hatte. Das dauerte ewig. Und ich glaube, das Trump-Kabinett war in diesen 4 Jahren nur wenige Wochen lang wirklich vollzählig. Ja.
Hm.
Also das wird jetzt erstmal kommen, dieses, also zum Beispiel eine Steuerreform, noch weniger Steuern für die Superreichen oder ich meine, das an der Grenze ist halt auch so, da kann man mit einer großen Fresse gar nicht so viel gar nicht so viel ändern, diese Einwanderung. Aber ja, also es wird halt alles, was vor 8 Jahren war, nur auf Speed, nur nochmal alles noch schlimmer.
Genau.
Ja, so, apropos so. Speed, wollen wir zum nächsten irren Land kommen,
genau.
Nach in Österreich gab es ja auch eine Entwicklung.
Naja, das war oui. Also, Herr Kickl?
Kickl?
Kickl, ja, das ist ein normaler österreichischer
Name. Ja.
Ja. Der Chef der FPÖ, was ja im Prinzip die österreichische AfD, oder besser die deutsche AfD ist, die AfD ist die deutsche FPÖ, kann man sagen. Haben ja die Wahlen letztes Mal gewonnen, aber nur immerhin 29%, glaube ich. Damit weit vor der ÖVP. Die werden jetzt nach den gescheiterten Koalitionsverhandlungen, und wer hat die Koalitionsverhandlungen scheitern lassen? Natürlich die Liberalen. Natürlich. Ja. Kommt es jetzt wahrscheinlich zu einer FPÖ-ÖVP-Regierung, die es ja schon gab, aber unter einem ÖVP-Kanzler. Und ja, dann spricht man, glaube ich, auch von einer Machtergreifung, oder?
Das ist, was heißt Machtergreifung? Also das damals mit Hitler, das war im Grunde die gleiche Konstellation, die rechtsextrem in der als größte Gruppe und dann die Konservativen, die dachten, das wird alles nicht so schlimm, und dann ein Präsident, der diese Ernennung irgendwie geschehen lässt. Und der österreichische Präsident ist ja ein Grüner eigentlich, wobei die Grünen ja bis zur letzten Wahl gar nicht im Parlament saßen, jetzt wieder drin sind. Also die spielen eigentlich keine Rolle, und der war nur durch die Schwäche der SPÖ wurde der 2017 dann überhaupt zum Präsidenten. Und der hat ja mit Kickl gesprochen und hat sich sicherlich nicht leicht gemacht, weil es gibt noch die Möglichkeit, Neuwahlen herbeizuführen, und mehr Möglichkeiten gibt es gar nicht, weil die anderen Regierungskonstellationen sind ja alle jetzt im Lauf der letzten Tage gescheitert. Erst das mit den Liberalen zusammen, die waren aber für die Mehrheit nicht nötig, aber die Mehrheit mit ÖVP und SPÖ war nur ganz knapp, und die sind dann auch gescheitert. Also das ist wirklich fast ein bisschen selber die Schuld von diesen drei demokratischen Parteien.
Genau, auf jeden Fall.
Und jetzt geht es halt drum, wie wird er alles wahr machen, was er sagt? Der ist ja ein großer Stratege, der ist auch sicherlich wesentlich intelligenter als Strache es war.
Genau. Also der wird sich, das ist ja auch nicht schwer.
Ja, der wird sich nicht zugekokst in einer Villa auf Ibiza filmen lassen. Und ist. Aber Machtergreifung, das würde ja wirklich heißen, dass dann innerhalb weniger Wochen irgendwie alle Institutionen geschleift werden. Und das ist ja.
Das ist sehr unwahrscheinlich.
Unwahrscheinlich, weil es ja die anderen Institutionen noch gibt, das Verfassungsgericht, die zwei Parlamentskammern, wo die FPÖ ja überhaupt nicht die Mehrheit hat. Also man muss ja jedes Gesetz ja trotzdem noch ausverhandeln mit dem Koalitionspartner.
Genau. Naja, und die nächste Frage, die sich mir dann halt stellt, ist, wann erfolgt der Anschluss Deutschlands?
An oder Österreich. Bayern. Lass erstmal den Söder da, würde ich sogar selber den Anschluss befürworten. Also da soll Österreich.
Ich würde den selber vorbeibringen.
Ja, so. Tschüss. Der ist ja wirklich, wirklich extrem schmerzbefreit. Und dann soll er mal. Er ist ja so geschichtsbewusst, ja. Hat er jetzt beim Fall Aiwanger nicht so sehr bewiesen. Auch nicht, genau. Auch nicht in Warschau bei seinem Kniefall, aber da fand ich die Fußstapfen bzw. die Kniescheibenabdrücke von Willy Brandt dann doch ein bisschen zu groß.
Mein Gott, ja.
Wir können jetzt zu Österreich nichts weiter sagen.
Wir werden abwarten, was bei rauskommt. Ich glaube aber, er wird Kanzler werden, auf jeden Fall. Das könnte man ja auch immer noch so, dass sie dann trotzdem den, weiß ich nicht, wer da jetzt gerade bei der ÖVP dann wirklich als Kanzlerkandidat in Frage käme.
Na, wenn
der alte glaube ich nicht.
Nee, jetzt gibt es ja wieder, also ab morgen kommt ja wieder Alexander Schallenberg, der ist ja immer der Notkanzler, der ist ja schon 2021 nach Sebastian Kurz gekommen und der Schallenberg ist so ein Karrierediplomat, der immer dann zurücktritt, wenn er von oben, wenn es ihm von oben geheißen wird. Und ich denke mir, es gab ja das Gerücht, dass wenn man jetzt Neuwahlen macht, dass dann viele in der ÖVP den Sebastian Kurz wieder nach vorne stellen wollen. Dass sie da sagen, ach, komm doch wieder zurück. Das war so schön mit dir. Und das wäre ein noch populistischerer Wahlkampf gewesen als der vorige. Und man befürchtet halt, dass die FPÖ noch stärker würde. Und das will man halt auch nicht. Also das ist tatsächlich, das wäre die, Entschuldigung, jetzt muss ich mal hier. Das wäre die Alternative, die Neuwahl. Inklusive einer langen Hängepartie, ja. Aber auch das hat eben seine, also.
Wir gucken mal.
Ja, aber das ist wie in Deutschland, man muss die demokratischen Parteien, die dürfen sich nicht so zerkrachen, auch wie zum Beispiel bei uns in Deutschland FDP und Grüne oder FDP und SPD, das ist ja ziemlich unwahrscheinlich, dass die nochmal einen Kabinettstisch finden in den nächsten paar Jahren.
Olaf Scholz hat jetzt gesagt, er kann sich auch wieder eine Koalition mit Christian Lindner vorstellen. Aber ja. Olaf, das ist halt Olaf Scholz, ne?
Ich habe jetzt übrigens in Potsdam mal die Wahlkreisplakate von Olaf Scholz gesehen.
Ja.
Du kannst dich erinnern, 2021, da gab es ja diese roten Plakate, schwarz-weiß und hinten Hintergrund rot. Und dann gab es diesen Kanzler, der so guckte, wie er halt immer guckt, diesen einen Gesichtsausdruck. Ganz was, Wahlkampf, oh, interessiert mich nicht. Und dann gab es diese Hände, die ungefähr einen Meter weiter vorne waren und dadurch ganz, also doppelt so groß wie sein Kopf war. Und dann hielt er immer irgendwelche Schilder hoch. Und wahrscheinlich dachte die Werbeagentur, Mensch, wir haben ja die Wahl nur wegen dieser Schilder gewonnen. Und jetzt gibt es in ganz Potsdam hängen diese Plakate, wie er mit seinen Händen, also mit dem Gesicht wieder und dann die Hände. Und er hält da etwas hoch. Und das ist ein QR-Code. Aber ein sehr unscharfer QR-Code, wo die Punkte sind, so kleine Punkte, die aber sehr. Also, und drunter gelegt ist in Rot, also schwarze Punkte, und drunter in Rot ein SPD-Logo, so unscharf verschwommen. Ist jetzt nicht das Schlauste, was man mit einem QR-Code machen sollte, wenn man will, dass die Leute den lesen können. Mhm. Ja. Und noch dazu, so ein Plakat hängt ja meistens 2 Meter hoch. Also halt mal dein Handy dahin und also dann steht hier, bitte scannen und dann kommt man zu meinem Programm. Und ich finde, das ist auch passend, denn wer diesen Code scannen will, der weiß dann hinterher 100% des SPD-Programms, nämlich gar nichts.
Genau.
Ja, also das ist nur konsequent. Ja.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Ist halt überhaupt nicht schlimm. Warte mal. Ich habe hier, mal gucken. Ich google das mal. Vielleicht stelle ich was in die Shownotes. Mal gucken, ob ich was finde.
Ja, also das ist wirklich wieder typisch Digitalisierung at its best. Und dann halt wirklich so eine Partei, die auch dafür bekannt ist, dass sie die Digitalisierung besonders gut kann. Und weiß genau. Aber nicht, weißt du, so ein QR-Code, wenn ich den auf dem Plakat mache, dann prüfe ich das doch vielleicht, dann hält ich vielleicht mein eigenes Handy nochmal dahin und schaue, geht das überhaupt? Und man muss doch das SPD-Logo nicht mitten in diesen Code reindrucken. Naja, das nur nebenbei zum Wahlkampf, aber ja.
Genau, gut, dann wir haben heute nicht so viel Zeit, um mal meinen guten Freund Heinz Wäscher zu zitieren.
Übrigens eine kleine Anekdote zum Wahlkampf noch. Die FDP macht ja immer ihr Dreikönigstreffen. Am 6. Januar war dieses Mal auch wieder in Stuttgart und traditionell am 5. Januar ist in Stuttgart nämlich der Landesparteitag und dann wird immer, also so hat sich das entwickelt schon vor über 100 Jahren. Die damals liberalen Parteien haben das genauso gemacht. Und das ist nämlich eine witzige Konstellation, weil Lindner hat ja am 7. Januar immer Geburtstag. Und das heißt, er muss immer an seinem Geburtstag in jeder Zeitung lesen, wie verloren seine eigene Partei ist.
So. Also,
das ist wirklich, das ist fast ein bisschen demütigend. Also wenn ich er wäre, würde ich den Dreikönigstag irgendwie verlegen. Aber
geht nicht und er hat es verdient.
Ja, und deswegen, ich wollte noch zwei kleine Nachträge machen. Also wir hatten
sehr gern.
Wir hatten über das BSW in Hamburg gesprochen. Da gibt es ja zwei verschiedene Landesverbände. Der eine, der sozusagen der Querulanten-Landesverband, der Querulandesverband, der ist vor dem eigentlichen gegründet worden. Und die haben auch versucht, eine Landesliste einzureichen. Also für die Bürgerschaftswahl ist schon leider, muss man aus unserer Sicht sagen, leider die Liste der normalen Partei akzeptiert worden. Und der Landeswahlleiter sagt auch, es gibt keinen Grund daran zu zweifeln. Bei der Bundestagswahl sind die Fristen ja kürzer. Das heißt, da ist noch nichts klar. Aber es scheint so, dass die Querulanten leider nicht diese Durchschlagskraft haben, dass sie diesen Landesverband aus der Wertung nehmen. Aber es sind tolle Leute auch drin. Also es gibt einen, der wohl in der Linkspartei auch sehr bekannt war, der auch rausgeschmissen wurde oder ausgetreten ist und jetzt beim BSW rein will. Das ist einer, der nennt sich irgendwie Transgender-Lesbe und will also über so Frauenplätze da rein. Und das ist wirklich ein Geisteskranker und das wirklich, also das Widerlichste, was der gesagt hat, ist, er will deswegen in den Bundestag, weil er jetzt endlich auch auf der Damentoilette des Bundestages masturbieren will. Und
schön.
So, weißt du, und dieses Pack, ja, ich meine, der passt ja ins BSW, aber nicht mal der wird reingelassen. Ich finde, den sollen sie auch reinlassen und dann sollen sie möglichst bald untergehen. Aber sie gehen ja auch so unter.
Wollte ich gerade sagen, also das sind die einzelnen aktuellen Wahlumfragen, die man wirklich, also da liegen ja weit unter 5%.
Naja, weit nicht und da ist noch alles möglich und wie gesagt, wenn der Wahlkampf sich populistisch zuspitzt, dann schon, aber wie gesagt, da muss man vielleicht nochmal hoffen, dass die AfD doch nochmal 1 Prozentpunkt mehr kriegt, damit dann die 4% des BSW nicht zählen. So kann man ja utilitaristisch rechnen, aber ja, dann zweitens der Nachtrag zum Thema Südkorea, da hat sich ja auch viel getan. In den letzten Wochen, also Anfang Dezember, hat der Präsident gedacht, es wäre eine gute Idee, doch mal das Kriegsrecht auszurufen, weil er von der Presse immer so fies kritisiert wird. Fehlt nur noch, dass der Präsident gesagt hätte, zu oft haben meine Gegner parteipolitisch taktiert. Also,
genau.
Nein, aber also das tat ihm nicht gut. Er wurde dann ein paar Tage später abgesetzt durch ein Impeachment, beziehungsweise Impeachment in Südkorea gilt nicht sofort, sondern das Parlament muss mit 2/3 Mehrheit die Absetzung beschließen und die Opposition hat fast 2/3 und da genügten eben wenige Überläufer, um im zweiten Anlauf dann diese 2/3 Mehrheit zu erreichen. Und dann ist der Präsident nur suspendiert und das Verfassungsgericht des Landes hat dann 6 Monate Zeit für ein Urteil, das wird sicher schneller gehen und erst dann gilt er als nicht mehr im Amt befindlich und zwar mit sofortiger Wirkung und dann gibt es Neuwahlen innerhalb von 2 Monaten. Also so ist der dortige Ablauf und das ist also so jetzt eingefädelt worden und stattdessen übernahm sein, also quasi die Machtbefugnisse des Amtes übernahm dann der Ministerpräsident, dessen erste Amtshandlung es dann war, also es war so, das Verfassungsgericht muss, wie gesagt, auch mit Zweidrittelmehrheit urteilen, da sitzen 9 Leute drin. Im Moment saßen da, in dem Moment, da saßen da nur 6, weil 3 Stellen vakant sind. Dann hat das Parlament gesagt, okay, da wählen wir jetzt noch 3 Richter nach, damit es wieder voll ist. Das waren natürlich Oppositionsangehörige. Und da war dann das Argument des Ministerpräsidenten, nee, Richter müssen doch von beiden Fraktionen, von beiden Parteien gleichermaßen gewählt werden. Nun steht in keinem Gesetz der Welt, dass eine Stimme von einem Abgeordneten mehr wert ist als die von einem anderen oder dass man die auch noch dringend braucht. Also das ist vollkommener Blödsinn gewesen. Und zum Dank haben sie den dann auch noch des Amts enthoben. Und da der nur Ministerpräsident war, konnte man den auch mit einfacher Mehrheit entheben. Schön. Jetzt ist der Finanzminister quasi gleichzeitig Übergangsministerpräsident und Übergangspräsident und hat 2 von diesen 3 gewählten Richtern schon reingelassen. Also der ist so ein bisschen konsilanter, aber da kann auch noch einiges passieren. Aber es ist im Grunde, funktioniert die Demokratie dort, aber halt auch
wenn das so weitergeht, ich weiß nicht, Herr Kerkeling hat ja jetzt in seinem neuesten Buch, weil er ja wohl seine Urgroßmutter ist wohl, oder seine Großmutter ist wohl ein uneheliches Kind von König George dem VI., also dem Vater von Elisabeth II. Und er ist wohl laut eigener Rechnung in der Thronfolge auf Platz 111. So, wo man denn sagt, das ist ja utopisch. Aber wenn das in Großbritannien so geht wie in Südkorea,
aber dann witzigerweise hat er ja genau so eine Figur mal gespielt.
Genau.
Also das war das, und jetzt kommt es tatsächlich so. Ja, also es ist so, dass der Typ ist ja Vizeministerpräsident, der jetzt agiert und der rückte halt auf. Aber das ist jetzt kein Gewählter, der dieselbe, also der ist einfach Kraft seiner, ja, wie du sagst, Kraft seiner Nachfolgereihenfolge, ist er da jetzt am Ruder, aber ja, er sollte vielleicht selbst hoffen, dass er da nicht auch noch rausgekickt genau. wird.
Gut, dann so. War es das für diese Woche oder hast du noch
ein Scherz? Ich habe noch 2 kleine, also eine Nice-to-Know-Sache. Und zwar gibt es jetzt einen Wahlkreis, und zwar mitten in Stuttgart, Bundestagswahlkreis, der seit dem 1. Januar durch... Das ist bisher fast noch nie vorgekommen. Im letzten Bundestag gab es nur 2 Fälle und in diesem noch keinen, wo alle 6 Parteien aus diesem Wahlkreis einen Abgeordneten haben. Normal ist ja ein Direktkandidat und dann nochmal ein, also sozusagen im Durchschnitt jeweils ein anderer von einer anderen Partei. Aber da wir so viele Abgeordnete im Bundestag haben, viele Ausgleichsmandate und da sich das alles oft in den Landeshauptstädten mit der Parteiprominenz, die also weiter vorne platziert ist, auf den Landeslisten bald. Also das ist der Wahlkreis zum Beispiel von Özdemir oder vom früheren, also der ist der Direktmandatsinhaber und der frühere Linksparteichef Rieksinger ist da auch drin in diesem Wahlkreis. Und jetzt ist eine von der SPD nachgerückt und damit sind tatsächlich 6 Abgeordnete aus diesem Wahlkreis. Das finde ich interessant. Ja,
schön.
Und finde ich irgendwie auch den Schwaben angemessen. Naja, und zweitens eine schöne Geschichte aus Belgien. Die sind ja
noch Sätze, die so anfangen, finde ich schon erschreckend.
Ja, noch föderalistischer als wir. Und im flämischen Landesteil wurde ein Schaffner angezeigt. Also die Bahnen fahren ja da einfach durchs Land durch und sind auch schnell wieder draußen. Ist ja ein kleines Land. Aber die Regeln für Bahnschaffner sind, dass sie im jeweiligen Landesteil nur die Landessprache sprechen dürfen. Also es ist nicht so wie bei uns, wo dann auf sehr gutem Englisch dann auch nochmal was ergänzt wird, sondern die dürfen nur Flämisch oder Französisch sprechen und der hat also im flämischen Teil auf Französisch Guten Morgen gesagt und wurde dafür jetzt angezeigt.
So, und das sind die Bahnprobleme.
Ja, stimmt, da brauchen wir dringend eine Mahnwache von 1000 Nazis in
so. So, gut, apropos Mahnwache, ich gehe jetzt auch auf Mahnwache, also das heißt, ich muss auf Klo, egal.
Sebastian, bitte kündige doch nicht immer alles so groß an.
Ich habe doch überhaupt nichts gesagt. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Da werden wir dann auch sehen, wie es in Österreich weitergeht. Dann sind wir auch kurz vor der, wie heißt das?
Inauguration würde man auf Deutsch so sagen, aber das, man sagt, man könnte Vereidigungsfall sagen.
Genau. Und Donald Trump sind wir auch ein Stück näher ran. Ansonsten, wie gesagt, hören wir uns nächste Woche und bis dann, Tilman.
Bis dann, Sebastian. Tschüss.
Tschüss.